Wir feiern heute weltweit ein ganz besonderes Fest, nämlich das Dreieinigkeitsfest. Das große Geheimnis Gottes, über das ich predigen möchte, ich hoffe, ich kriege das hin, in 20 Minuten. Meine Predigt hat drei Punkte, der erste Punkt ein bisschen länger und die anderen beiden sind dann ganz kurz. Ja, der Glaube an die Dreieinigkeit Gottes ist sozusagen die Krone des Glaubens. Sie ist der Höhepunkt, ja die Vollendung der Theologie, die Vollendung dessen, was man von Gott wissen kann. Und warum ist das eigentlich so? Ganz einfach, weil die Dreieinigkeit, weil die Trinitätslehre eine Antwort ist auf drei fundamentale, absolut wichtige Fragen. Und um diese drei Fragen sind im Grunde genommen die drei Punkte meiner Predigt. Ja, kurz. Ja, also, ja, heute geht es bei Trinitatis die Antwort auf drei wichtige Fragen. Die erste, ist Gott der Schöpfer von allen und ist der Mensch die Krone dieser Schöpfung? Zweitens, ist Jesus tatsächlich Gott, der auf diesen Planeten kam, einer von uns wurde, um uns zu erlösen? Und drittens, kommt Gott tatsächlich durch den Heiligen Geist zu uns, um in und mit den Menschen das Christusheil in dieser Welt zu ereignen? Das sind die drei Fragen, die eine Antwort finden. Nur ist es so, Trinitatis hat immer so den Hang, dass es nicht so praktisch werden kann, weil es ist also hohe Theologie. Ich versuche das ein bisschen runterzubrechen und manches denke ich einfach nur ganz kurz an. Meine Spezialität ist eigentlich mal ein richtiges Dreieinigkeits-, ein Trinitätsseminar zu machen, damit dann meine Tiefe auch mit dem Wort Gottes gut. Also los, gehen wir rein. Erstens, Gott der Schöpfer von allem, was ist und der Mensch die Krönung der Schöpfung. So, was fast 2000 Jahre für die Menschen selbstverständlich war, dass Gott der Schöpfer ist, das ist uns heute etwas weggerutscht, wie wir wissen. Die Gründe brauchen wir jetzt nicht zu bedenken. Das Problem ist nur, da wo wir den Glauben an Gott verlieren, verlieren wir gleichzeitig den Menschen, nämlich das, was der Mensch ist. In einem materialistisch verengten Weltbild ist der Mensch nur das Ergebnis blinder Kräfte. Und das macht ja etwas mit uns. Uns gab einen großen Dichter in Berliner, expressionistischer Dichter, der heißt Gottfried Benn. Und der hat das so auf den Punkt gebracht, was das mit uns macht. Ja, sehr provozierend mit seinen Formulierungen, aber genial. Er hat den Menschen genannt, der Mensch ist ein Hirntier, ein armer Hirnhund. Ja, kein Kompliment. Und er hat noch gesagt, Gottfried Benn, der Mensch ist kein höheres Wesen, sondern ein hochgekämpfter Affe. Ja, Sie lachen drüber, aber es war kein Kompliment. Das bedeutet, wo das menschliche Sein auf die Materie reduziert wird, ist der Mensch nichts weiter als eine komplizierte biologische Biomaschine. Ein biologischer Apparat. Also die Summe biochemischer und bioelektrischer Aktivitäten. Was bedeutet das eigentlich? Was macht das mit uns in der Praxis? In der Praxis macht das mit uns, dass der Mensch nicht mehr Wertschätzung erfährt als Küken oder Affe. Und das schlägt sich darin nieder, dass es also Menschen gibt, die ideologisch davon geprägt sind, für die es, also die setzen sich ein gegen das Schreddern von Küken und sind gleichzeitig für die Abtreibung, in der menschliche Embryonen getötet werden. Das ist für mich völlig absurd, aber diese Welt ist nun mal absurd. Also da komme ich nicht drüber weg. Ja, aber das ist ein Ergebnis davon. Ja, und was wir eigentlich verloren haben als Menschen, ist, dass wir geschaffen sind als ein Gegenüber der Liebe Gottes. Ja, und damit ist auch die von Gott geschaffene Ebenbildlichkeit verworfen worden. Der Mensch weiß eigentlich nicht mehr, wer er ist. Wir wissen nicht mehr, also wir wissen schrecklich viel über uns, aber wir wissen letztlich nicht mehr so richtig, wer wir sind. Und dann schaue ich in dem Psalm 8, ich bin ein großer Bergfan, und da steht etwas drin, was ich schon ein paar Mal erlebt habe in der Nacht auf 3000 Meter Höhe, nämlich einen unglaublichen Sternhimmel. Und der Psalm ist, so heißt es hier, der Psalm ist von David, Und er war nachts bei seinen Herden, er war ja Hirte, Dankeschön. Ja, der war, ja, und da, und er sagt, was ist der Mensch, betet er, Psalm 8, dass du seiner gedenkst und des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst. Du hast ihn nur wenig niedriger gemacht als Gott. Was ist denn heute los? Ja. Und hast ihn mit Ehre und Herrlichkeit gekrönt. Der Mensch hat also in der Schöpfung eine ganz besondere Stellung. Und genau das wird bestritten und heftig bekämpft. Der Mensch ist kein höheres Wesen, sondern im Gegenteil ein Schädling für den Planeten. Und ausgerechnet von der Naturwissenschaft, und zwar von der Kosmologie, kommt die Erkenntnis, dass der Mensch die Krone der Schöpfung ist. Das ist zusammengefasst unter dem Wort anthropisches Prinzip. Folgendermaßen, wir gehen mal ganz zurück. Vor 13,8 Milliarden Jahren gab es den Urknall. Und da ist alles in Existenz gerufen worden. Raum, Zeit, Materie, Naturkonstanten, wie zum Beispiel Gravitation, Elektromagnetismus, Lichtgeschwindigkeit, Planck'sches Wirkungsquantum und so weiter. Also alles ist da entstanden. Und die Naturwissenschaft, also die Kosmologen haben das betrachtet und haben etwas erkannt und kommen aus dem Staunen nicht mehr raus. Sie sagen, wir leben in einem maßgeschneiderten Universum. In einem Universum, das auf eins hinzielt, nämlich auf den Menschen, dass es uns gibt. Also diese eine auffällige Zielgerichtetheit des Universums. Und da gibt es wahnsinnig viel Kosmologen, die sich dazu geäußert haben. Ich habe nur mal 3 Zitate mal zusammengeforscht. Johann Dorscher, weil der ist von Jena, also einer von uns, Astrophysiker an der Universität Jena. Er hat gesagt, es hat wirklich den Anschein, als ob wir von Anfang an eingeplant gewesen wären. Also als ein Urknall, als alles entstand, ist schon eine Weile her, 13,8 Milliarden Jahre. Okay. Dann ist Sir Fred Hoyle. Der ist Physiker und Mathematiker. Und er hat gesagt, dass die Feinabstimmung des Universums die größte Anfechtung für seinen Atheismus war. Ja, ich zitiere ihn. Nichts hat meinen Atheismus so sehr erschüttert wie die Feinabstimmung der Naturkonstanten. Es sieht so aus, als ob ein Superintellekt mit der Physik, der Chemie und der Biologie herumgespielt hat. Und nochmal, noch ein Nobelpreisträger, Charles Townes. Bei den Gesetzen des Universums ist ein intelligentes Wesen involviert, hat er gesagt. Und am Schluss, ja, ich gebe noch viel mehr Zitate, aber natürlich in diesem Zusammenhang Stephen Hawking, der vielleicht bedeutendste Physiker unserer Zeit. Ja, und er hat gemerkt, immer deutlicher, dass der Atheismus im Hinblick auf die Existenz des Menschen viele Probleme aufwirft, aber keine löst. Und ich zitiere ihn aus seinem letzten Buch. Ja, er hat also in seiner Zeit so eine Entwicklung hingemacht vom Atheismus hin zum Glauben, dass es einen Gott geben muss. Er hat gesagt, ja, es wäre schwierig zu erklären, warum das Universum gerade so begonnen haben soll, wenn es nicht ein Akt Gottes gewesen wäre, der Geschöpfe wie uns schaffen wollte. Ja, finde ich auch wow. So, wir gehen zum Punkt 2, der wird ein bisschen kürzer. Ist Jesus tatsächlich Gott, der auf diesen Planeten kam, einer von uns wurde, um uns zu erlösen? Dieser Anspruch, dass Jesus Gott ist, wird von 4 Gruppen bestritten. Die erste Gruppe, das ist die Muslime. Sie achten und ehren Jesus als einen großen Propheten, aber eben nicht als Erlöser und Sohn Gottes, der für unsere Sünde gestorben ist. Und das findet seinen ganz besonderen Ausdruck auf dem Tempelberg in Jerusalem. Steht da das wichtigste Heiligtum, das ist ein wichtiges Heiligtum des Islams, der Felsendom mit seiner vergoldeten Kuppel. Und innen drin ist ringsherum eine Schrift und die Schrift heißt, Christus Jesus, der Sohn der Maria, ist nur der Gesandte Gottes. Das heißt, Jesus ist ein Gesandter, aber nicht der von Gott gesandte Erlöser, nicht Gott selber. Die zweite Gruppe, die es bestreitet, dass Jesus Gott ist, das sind Teile, nicht alles, aber Teile der, ja, Teile der liberalen Theologie, also was die Laien immer nennen, die moderne Theologie, aber es ist eigentlich liberale Teile, nicht ganz des Westens, die sagen, Jesus ist ein guter Mensch, spirituell hochbegabt, ein frommer Jude, aber nicht Gott. Populär geworden ist diese Ansicht unter anderem durch Dan Brown in seinem Da Vinci Code, auch in dem Film. Ja. Wäre interessant, das hier mal zu. Die dritte Gruppe, die das bestreitet, ist die Esoteriker. Für die ist Jesus ein spiritueller Meister, ein Lehrer des rechten Weges, aber nicht der Erlöser und der Sohn Gottes. Und dann schließlich nicht zu vergessen, die freundlichen Menschen, die uns ab und zu besuchen, die Zeugen Jehovas, die leugnen auch. Ja. So, die frühe Kirche, das ist gar nicht so einfach, die frühe Kirche hat formuliert, ja, Jesus war, er wäre Deo, wäre Homo, also wahrer Mensch und wahrer Gott. Und beides, also nicht 50-50, halb Gott und halb Mensch, ja, sondern beides ganz 100%. Und das ist sehr wichtig, dass das so formuliert hätte. Ganz kurz, wenn Jesus nur Mensch wäre, dann hätten wir keinen Erlöser, keinen wirklichen Erlöser. Denn ein Mensch kann uns nicht retten aus unserer Verlorenheit, weil er nicht die göttliche Kraft hat zu retten. Dann wäre Jesus nur ein Vorbild. Und mit den Vorbildern ist es so eine Sache. Vorbilder frustrieren uns, weil sie uns überfordern. Ich bin ja Gitarrist und wenn ich mir so einige super Gitarristen angucke, wie die spielen können, dann möchte ich nie wieder meine Gitarre anfassen, weil die ist, obwohl ich eigentlich ganz flott bin, auch so ein bisschen Jazz und so, aber weil die sind so unglaublich gut. Also Vorbilder frustrieren uns. Jesus würde uns frustrieren, aber er ist nicht Vorbild, er ist Retter. Vorbild ist er auch, aber er ist vor allen Dingen Retter, der mit seiner Kraft uns zu einem neuen Leben befreien möchte. Ja. Und auf der anderen Seite, wenn Jesus nur Gott wäre, dann wären wir vielleicht beeindruckt, aber wir könnten nicht lernen, wie erlöstes Leben aussieht. Jesus wäre uns unendlich fern, ganz weil Gott, ja, Gott ist Gott, der mächtig ist und allintelligent, und da kommen wir nicht mit. Kurz, ich habe gesagt, das ist ganz kurz, ja. Es gibt es hochinteressant, der biblische Befund, meine Bibelarbeit drüber zu machen, wäre mein Traum. Aber nur zwei Bibelstellen, weil mir wird immer wieder gefragt, auch, wo steht das denn auch von Zeugen Jehovas, wo steht das denn in der Bibel, dass Jesus Gott ist? Ja. Es gibt vor allen Dingen zwei Bibelstellen, die das expresses Verb ist, also die das genauso sagen. Und die lese ich ganz kurz vor und dann gehe ich zum letzten Punkt. Johannes 1, Vers 18. Niemand hat Gott je gesehen. Der einzige Sohn hat ihn uns offenbart. Er, der selber Gott ist und an der Stelle des Vaters ist. Also gleich am Beginn, Prolog des Johannes-Evangeliums, deutlicher kann man es gar nicht sagen. Die zweite Bibelstelle ist Titus 2, Vers 13. Wir erwarten die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus. So, dritter Punkt, der Heilige Geist. Kommt Gott tatsächlich zu uns, um in den Menschen und mit den Menschen das Christusheil in dieser Welt zu ereignen? Und wenn wir mal genau schauen, wie der Heilige Geist uns vorgestellt wird, so trägt er ganz, ganz starke personale Züge. Deswegen kommt die Theologie drauf, dass Gott da selber ist, nicht irgendeine Kraft, auch keine Geisteskraft, sondern es ist der lebendige Gott, der in seiner Personalität als Geist unter uns wirkt. Da, ganz kurz, der Heilige Geist hat im Neuen Testament personale Attribute, also es ist eine Person. Ist, ja. Also ich gehe gerade das mal ganz schnell durch. Der Heilige Geist, er lehrt, er redet, er verkündigt den Jüngern das Kommende, er erinnert an die Worte des Herrn, er zeugt von Jesus, der Heilige Geist überführt die Welt von Sünde, er leitet in die Wahrheit, er ermuntert, verbietet, führt, hindert die Jünger etwas zu tun, er forscht die Tiefen Gottes. Ja, man kann den Heiligen Geist lästern, man kann ihn betrüben, man kann ihm widerstehen. Also es sind alles Dinge, die von einer Person reden. von einer Person. Und deswegen war es also folgerichtig dann, dass auch der Heilige Geist Gott ist und auch die Trinitätslehre zu formulieren. Und was ist die Aufgabe des Heiligen Geistes? Erstens, seine Aufgabe ist es, Jesus groß rauszubringen. Zweitens, die Nachfolger Jesu, also sie, du und mich, zu bevollmächtigen. Ja, und drittens, die Aufgabe des Heiligen Geistes ist das Reich Gottes als Vorwegnahme des Himmels in dieser Welt zu ereignen. Und das Ganze, ist das Ganze logisch? Das ist eine Frage. Es ist nicht wirklich logisch, weil es ist, das Wort taucht im Neuen Testament 32 Mal auf, ein Mysterium. Mysterium heißt etwas, was man nicht einfach erfassen kann, was aber zutiefst wahr ist und was jeder wissen soll. Deswegen ist der Übersetzung Geheimnis eigentlich auch nicht richtig. Ja. Und Gottes Geheimnisse versteht man nicht, man betet sie an. Deswegen möchte ich schließen mit einem Gebet. O Wesen aller Wesen, o Leben allen Lebens, o durchdringender Glanz der ewigen Klarheit, allerheiligste Dreieinigkeit, du gnadenreicher Gott, du ewige Allmacht und Glückseligkeit, du nie versiegender Quell der Barmherzigkeit, nimm auf, o allerheiligste Dreifaltigkeit, das Lob unseres Mundes. Hochheilige Dreieinigkeit, durch deine Gnade wohnst du in allen Herzen derer, die dich aufnahmen. Wir beten dich an, heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscharen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, denn er ist würdig zu empfangen, Lobpreis und Anbetung in Ewigkeit. Amen.